Baden-Württemberg. SWR 1 Leute mit Nicole Köster.
SWR 1 Leute, heute Vormittag mit Verena Lugert. Sie haben ihren Job als Journalistin aufgegeben, um ihren Traum zu leben. Haben mit Ende 30 nochmal eine Ausbildung begonnen in der Spitzengastronomie. Einen schönen guten Morgen erstmal.
Guten Morgen.
Wenn man sich das jetzt vorstellt, es ist heiß, wüste Beschimpfungen, 16-Stunden-Tage, kaputte Finger, Schlafmangel, ein Leben nur für die Küche. Haben sich zwischendurch einfach mal gefragt, wie verrückt bin ich eigentlich?
Ja, ganz oft, ganz oft. Und ich wollte wahnsinnig oft aufhören und habe auch schon mal gekündigt und das hat mir die Küchenchefin dann ausgeredet. Ich habe einen Probearbeitstag gehabt und dann den ersten Arbeitstag und da wollte ich eigentlich schon kündigen in der Mittagspause, weil ich wusste, das ist ein Viertel der Schicht erst rum, die dauern 16 Stunden und ich will das nicht mehr und kann das nicht mehr. Aber
was hat sie durchhalten lassen?
Also die erste Etappe, dass ich mir erstmal gedacht habe, ich mache das jetzt einfach für 12 Wochen und dann kann ich kündigen, aber ich mache das, ich habe den Job bekommen, da war ich ja unheimlich, ich habe mich ja unheimlich gefreut nach dem Probearbeiten und dann dachte ich mir, 12 Wochen kann man alles durchhalten, dann kann ich kündigen oder auch nicht. Und die 12 Wochen, die habe ich einfach wirklich nur durchgehalten, weil ich mir gedacht habe, das ist absehbar, ich habe da wirklich auch die Arbeitstage gezählt und habe da im Geist jeden Tag einen abgestrichen. Und dann wusste ich aber doch, dass ich bleiben will und dann hat mich einfach durchhalten lassen, die Sachen, die ja so schön sind in der Küche.
Und Sie sagten gerade, und dann habe ich aber doch bleiben wollen. Was hat denn diese Meinungsänderung verursacht?
Es war so, dass es immer schlimmer geworden ist. Es war dann in der 10. Woche, die war schlimm, aber die 11. Woche war noch schlimmer. Und dann gab es in der 11. Woche so einen totalen Showdown. Da hätte ich Thunfisch auftauen sollen und habe es nicht gemacht, weil ich gedacht habe, das, was vorbereitet ist, reicht. Und da war Service und wir hatten so viele Leute im Restaurant, wie wir es noch nie vorher gehabt hatten. Und dann wollte mir ein anderer Koch helfen, neuen Thunfisch zu rollen und hat gefragt, wo die aufgetauten Rollen sind. Und ja, die gab's ja nicht, weil die nicht aufgetaut waren. Da gab's einen riesen Zinnober in der Küche und fast der Service wäre fast zusammengebrochen. Und da dachte ich dann, dass ich rausfliege. Und dann habe ich auf einmal gemerkt, ich will hier nicht rausfliegen, ich will bleiben, unbedingt, unbedingt. Und dann hat die Küchenchefin, war wirklich so, ich musste auch wirklich überzeugen davon, dass ich mich jetzt ändern will. Und dann ging auf einmal alles viel, viel besser. Also ich bin dann organisierter geworden und habe mich auch so ein bisschen besser ins Team eingefügt. Und auf einmal hat das auch ganz große Freude gemacht.
Das heißt, Ganze. Es war auch wirklich eine sehr, sehr harte Schule und Sie mussten sich selbst auch ändern. Inwiefern mussten Sie sich verändern?
Also ich bin ja zuerst auf die Kochschule gegangen und als die Kochschule fertig war, habe ich mich beworben in einem Restaurant. Und in dem Restaurant, das war ein Gordon Ramsay Restaurant, es waren lauter Jungs in der Küche und die waren, also der Älteste war 10 Jahre jünger als ich und der Jüngste 20 Jahre jünger als ich. Das war ganz, ganz schwer und ich war aber hatte die unterste Hierarchiestufe und da antwortet man auch auf jede Beschimpfung und so weiter mit "Oui, Chef" und sagt nicht, aber das war ich nicht, aber das ist so richtig geschnitten. Es
ist gar keine Zeit zum Diskutieren wahrscheinlich.
Keine Zeit zum Diskutieren und das wird auch einfach so erwartet. Und es war wahnsinnig schwer, mich da unterzuordnen für mich.
Sie haben mit Ende 30 eine Ausbildung begonnen im legendären Le Cordon Bleu. Warum ist diese Kochschule so legendär?
Ach, da gibt's ein Mutterschiff in Paris, das ist 120 Jahre alt, aber die Dépendance in London ist eben auch so ganz historisch, die ist 90 Jahre alt. Die ist so legendär, weil die Julia Child hat da Unterricht genommen, das war die erste amerikanische Fernsehköchin, die wird in Amerika total verehrt, da gab's auch so einen Hollywood-Film Julia and Julia mit der Meryl Streep. Da kommen ganz tolle Köche her, aus dem Le Cordon Bleu, also auch aus dem Londoner, der Jotam Ottolenghi kommt daher. Der Gaston Acurio, ganz viele große Namen kommen aus dem Le Cordon Bleu, der Will Goldfarb, also viele, die wirklich dann ganz besondere Sachen gemacht haben.
Das ist eine berühmte Schule auch.
Das ist eine berühmte Schule.
Sie haben Ihren Job als Journalistin, als erfolgreiche Journalistin dafür aufgegeben. Wie schwer war es denn, da reinzukommen überhaupt?
Das war jetzt eigentlich so, ich hatte in meiner Bewerbung ja geschrieben, warum ich das machen will. Ich war Journalistin, habe viel Reportage gemacht, auch viel Reise. Und bei der Reise war immer wieder so auch Weingüter und eben auch sehr oft Essen auch. Und ich habe halt geschrieben, ich bin Journalistin und möchte jetzt erstmal die Ausbildung machen, um dann vielleicht einfach noch besser über Essen schreiben zu können. Also das war dann nicht, also das ging ganz, ging einfach so durch.
Ja, reicht das denn, um in so einer Kochschule aufgenommen zu werden?
Ja, also das Aufgenommenwerden war jetzt nicht so wahnsinnig schwer. Schwieriger war, das durchzuhalten. Das war nämlich wie ein Bootcamp, das Ganze.
Wie sah da der Tagesablauf aus?
Der Tagesablauf, das war, ich habe den Intensivkurs gemacht und das war wirklich so, ich bin in der Früh um 6:30 aus dem Haus gegangen und war nach 11 nachts wieder daheim und habe keine einzige Pause gehabt. Und das ging 6 Tage die Woche. Und am Sonntag hat man die ganzen Uniformen gewaschen und gebügelt und Rezepte auswendig gelernt und die Schnittformen geübt und ja.
Also Sie waren da als Journalistin, die anderen Schüler kamen woher und hatten welche Berufe?
Die waren aus der ganzen Welt. Es war einer aus Istanbul, der eigentlich auch schon gelernter Koch war, dessen Eltern ein ganz riesengroßes Catering-Unternehmen in Istanbul hatten. Es gab eine aus Nigeria, da hatten die Eltern auch ein Restaurant, das sie übernehmen sollte. Es war eine Nigerianerin aus England da, die wollte ein nigerianisches Restaurant aufmachen. Ein Theaterregisseur aus Frankreich vom National Theatre, der hat an einem interaktiven Stück übers Kochen gearbeitet. Es war eine, die war eine wahnsinnig begeisterte Köchin und die war aber eigentlich Unternehmensberaterin und die hat das Unternehmen von Prinz Charles, das Vermögen von Prinz Charles betreut zum Beispiel. Das war so deren Job. Eine Investmentbankerin war da, eine Harvard-Juristin war da. Also aus China, eine Food-Psychologin, dann ein Food-Fotograf aus der Ukraine, einer, der auch schon Koch war. Aus Lissabon Ingenieur, der aber auch schon 2 Jahre als Koch in London gearbeitet hat.
Und alle hat die Leidenschaft des Kochens geeint. Wie viele haben durchgehalten?
Von 13 haben 12 durchgehalten. Das hat uns sehr gewundert, weil immer wieder Leute aufhören wollten. Einer hat nicht durchgehalten, ist rausgeflogen, weil er einfach 3-mal zu spät gekommen ist. Es ist wahnsinnig streng da. Also wer einfach zu spät in die Theorieklasse kommt, darf bei der Praxis nicht mitmachen. Und wer bei 3 Praxisklassen fehlt, die sind 3 Stunden und wahnsinnig intensiv und werden eben auch... Jede Praxisklasse wird in 5 Disziplinen benotet und wer bei 3 Praxisklassen fehlte, ist dann weg.
Können Sie sich erinnern, was die erste harte Lektion war, die Sie da gelernt haben?
Schneiden war natürlich total schwierig, weil wir alle diese unwahrscheinlich scharfen Messer in dem Messerset bekommen haben. Wir haben uns in der ersten Stunde alle geschnitten. Aber die erste richtige Lektion, die ich auch nie vergessen werde, war, man lässt ja immer den Braten nachgaren oder auch das Steak einfach nachgaren im Ofen und das stellt man mit einer Pfanne rein und der Pfannenstiel ist natürlich dann glühheiß, ja, also glühheiß, wenn man das aus dem Ofen nimmt und man muss sich das einfach immer merken, man hat da sowas, so ein dickeres Geschirrtuch, Ovencloth heißt es, man fasst es dann natürlich den Pfannenstiel, der also wirklich glüht vor Hitze, fasst man den Ovencloth an und alle können sich da, also man vergisst es einfach, weil man das zu Hause nicht macht.
Weil alle haben sich verbrannt.
Ja, wenn man fasst, ich habe das angefasst, ich werde das nie vergessen, das war wirklich wie wenn mir ein Tier in die Hand gebissen hätte und sich verbissen hätte.
Ich will gerade mal gucken, ob ich ihren Namen erkennen kann.
Name gibt es immer, aber ich schaue da immer nur meine Hand an. Ich war so entsetzt, ich habe so einen Schmerz noch nie gespürt. Mir ist es auf den Boden gefallen, die Pfanne. Und ich werde einfach nie mehr, weil das ist ja auch die Schwere von der Pfanne in der Hand, das hat sich richtig eingebrannt, die Haut ist aufgeplatzt. Und
das sind so Fehler, die man, glaube ich, einmal macht.
Die macht man genau einmal wieder. Und nie wieder, genau.
Verena Lugert in SWR1 Leute. In London haben Sie in der Kochschule Le Cordon Bleu eine Ausbildung gemacht. Wir müssen noch klären, das hat nichts mit Cordon Bleu zu tun.
Nein,
ne?
Das hat gar nichts mit dem Schnitzel zu tun, mit Käse und Schinken. Nö, das ist, es geht, der Name ist, es heißt einfach das blaue Band, Le Cordon Bleu, und geht auf einen Ritterorden zurück, die immer so ganz tolle Gelage hatten. Und das Zeichen von dem Ritterorden war eben ein Kreuz an einem blauen Band. Und die Gelage, die waren eben so gut, dass sie eben irgendwann mal geheißen, ein Repas de Cordon Bleu, also ein Mal vom blauen Band, also ein besonders gutes. Und aus dieser Bezeichnung hat sich eine Kochzeitschrift und dann eine Kochschule vor 120 Jahren gebildet, eben das Le Cordon Bleu.
Und sie hat es nach dem Cordon Bleu dann in ein Restaurant von Gordon Ramsay verschlagen. Der ist auch zum Teil in Deutschland bekannt. Es gibt Fernsehsendungen in Teufelsküche. Mhm. Was ist das für ein Typ?
Das ist ein ganz... Ja, der hat wahnsinnig viel Charisma. Das ist ein Celebrity-Chef, also so ein Kochstar in England. Der hat 28 Restaurants. Der hat, das ist ein 3-Sterne-Koch, das ist 3 Sterne, das ist dann wirklich über jeden Zweifel erhaben. Er hat 2-Sterne-Restaurants, er hat 1-Stern-Restaurants und er hat eben auch noch andere, die einfach sehr gute Küche haben oder sich gerade auf den ersten Stern dann hochkochen. Der hat sich selber vom 15-jährigen Tellerwäscher hat er sich in den Olymp hochgekocht in 18-Stunden-Schichten in also absoluter Hingabe. War bei einem der bekanntesten Köche damals, der erste englische Koch, der 3 Sterne sich erkocht hat, der Marco Pierre-White, der also wirklich eine Bestie in der Küche gewesen sein muss. Den Leuten hat der Ohrfeigen verpasst, die in die Ecke stellen lassen. Der hat die irgendwie die Uniformen aufgeschlitzt oder irgendwie so an einem Fleischerhaken, so an der Uniformkragen hingehängt, da gab es Tränen. Also den Marco Pierweit hat er überlebt und kann wahnsinnig viel, hat aber auch natürlich auch so die Küchen von ihm, die sind sehr als harte Schulen bekannt und auch, wo wirklich kein Blatt vor den Mund genommen wird.
Also, und da sind Sie hin zum Probekochen.
Genau,
wie war dieser Tag?
Dieser Tag, also ich habe furchtbar Angst gehabt erstmal. Und man fängt da, ich bin dann rein und waren halt die Jungs in der Küche, die waren, also der Älteste, der war 10 Jahre jünger als ich und der Jüngste war 20 Jahre jünger als ich und ich war auf der niedrigsten Hierarchieebene. Und ich habe mich dann umgezogen und es geht dann einfach los. Man arbeitet dann einfach mit, macht genau das, was einem von seinem Demi-Chef angeschafft wird. Also ich habe am ersten Tag wirklich nur geschnitten. Bohnen, Schnittlauch, Estragon, also wirklich Stunden lang. Und habe dann auch noch, als ich dann gegen 5 sollte man die ganze Küche reinigen, weil die Küche wird immer komplett gereinigt. Also alle Seiten, alle Kühlschrank, außen, innen, alle Schränke. Und hab da bei diesem Reinigen, also weil dann gibt's Personalessen und dann gehen die Spüler gehen dann nochmal durch und wischen alles feucht aus vor dem Service. Und da habe ich es dann geschafft, gleich an meinem ersten Probearbeitstag ist mir Wasser in die Fritteuse gespritzt und die ganz frisch gereinigte Küche, da musste man ganz viel neu machen. Dann habe aber nicht ich Schimpf bekommen und auch nicht der Demi-Chef und auch nicht der Chef de Partie und auch nicht der Junior-Sous-Chef, sondern der Sous-Chef hat. Also man kriegt immer so von einer Hierarchiestufe Übersicht, da ist ein Wahnsinn zusammengefaltet worden von unserer Küchenchefin und ich dachte, das war es jetzt eh. Und dann bin ich aber genommen worden nach dem Tag, was mich sehr verwundert hat.
Wie schwer war es, sich in so eine Hierarchie einzufügen, gerade wenn man auch vom Alter her ein anderes Alter mitbringt?
Für mich war es wahnsinnig schwer. Also erstens mal das mit dem Alter. Dann ein bisschen vielleicht auch noch, dass ich eine Frau war und nur Jungs. Unsere Küchenchefin war eine Frau, aber die Küchenchefin, die schneidet jetzt nicht Bohnen in der Küche. Die ist im Büro, die entwirft Gerichte, die kommt immer rein und raus. Deren große Stunde ist dann beim Service.
Hatten die Jungs vielleicht auch Freude, gerade eine Frau zu provozieren?
Vielleicht, wobei ich jetzt wirklich nicht das Gefühl gehabt habe, dass ich als Frau da benachteiligt war, weil ich habe da die ganze Zeit die unmöglichsten Schimpfworte gehört, die haben die Jungs aber auch sich verpasst. Also das war das
der normale Umgangston.
Das war einfach der ganz normale Umgangston und der ist mir halt nicht erspart geblieben. Aber was für mich total schwer war, dieses sich unterordnen. Erstmal, weil die viel jünger war, man kriegt da irgendwas, eine Ansage, die also wirklich auch oft mit dem Schimpfwort gekoppelt ist und man sagt dann einfach, oui, Chef und nicht, aber das war ich gar nicht oder das hat mir der so und so so aber gesagt und so.
Try Just a Little Bit Harder von Janis Joplin in SWR1's Leute. Dieser Song hat unseren Leutegast Verena Lugert begleitet während ihrer Zeit in der Ausbildung, in der Spitzengastronomie. Welche Bedeutung hat dieser Song bekommen?
Also der Song, der war für mich so wichtig, weil ich den immer gehört habe, nachts, als ich geübt habe oder an meinen freien Tagen. Wie eine Verrückte geübt. Ich war dann halt in dem Restaurant, ich bin irgendwann mal mit der Brigade klargekommen, mir hat es also wirklich Spaß gemacht. Und da war ein Wettbewerb dann ausgeschrieben. Also alle Kommi-Köche von Gordon Ramsays 28 Restaurants durften gegeneinander antreten zu so einem Kochwettbewerb, zum Kommi-Kochwettbewerb. Und da musste man sich erstmal qualifizieren. Und nach dem Qualifizieren ging es dann ins Semifinale und dann vom Semifinale ins Finale. Und ich wollte halt wahnsinnig gerne ins Finale kommen. Und habe dann, also als ich mich dann qualifiziert habe, was ich schon total super gefunden habe, habe ich halt dann wirklich daheim wirklich jede freie Minute geübt. Und dann immer, wenn ich müde war, habe ich immer dieses komm, noch weiter versuchen, try just a little bit harder. Ich habe da versucht, Eier um Eier pochiert und Fische ausgenommen und filetiert und dann eben aber auch gearbeitet an, im Finale gab es einen Mystery Basket. Mystery Basket ist, da gibt es dann einfach irgendwas, also 5, 6 Zutaten und aus denen, also die bekommt jeder der Finalisten die gleichen und aus denen soll man was ganz Sinnvolles, ein sinnvolles Hauptgericht verkochen und da sind dann oft auch Sachen drin, die da nicht reingehören und Sachen, die aber schon reingehören und das ist so ganz wichtig zu erkennen, dass es eine
was
Zutat
passt
genau,
und was
dass
passt
es eine
nicht.
Zutat gibt, die würde zwar passen, aber wenn ich die verkoche, dann brauche ich zu lange und habe keine Zeit mehr für die Nachspeise.
Wie lange braucht ein Wachtelei, bis es wirklich gut ist auf dem Punkt?
Ach Gott. 2:18, glaube ich.
Ja, ich habe es mir rausgeschrieben.
Das war jetzt witzig, weil ich habe wirklich so bei Zahlen immer so ein Ding, aber ja, das
genau. Ist ja schön. Aber es ist ja so wichtig, alles wirklich auf die Sekunde, genau, zu kochen. Ja. Wie lief dieser Wettbewerb dann ab?
Der Wettbewerb, also zuerst muss man sich halt qualifizieren, da habe ich mir was ausgedacht, ein Menü, und dann war das Semifinale, da musste man, gab es einen schriftlichen Test, und dann musste man dann eine Zitrone und eine Orange filetieren. Das ist eigentlich einfach, aber da haben die wirklich also einfach auch die Abschnitte gewogen und die Filets gewogen. Da durfte nichts Weißes mehr dran sein. Es musste ein Fisch filetiert werden, und das ist schon schwieriger. Und dann das Allerschwierigste war also im Semifinale das pochierte Ei. Das kann eben was werden, aber auch nicht. Da kommt einfach ganz viel Wasser, Salz, Essig. Und dann macht man Strudel, mit einem Kochlöffel macht man Strudel, und dann lässt man Ei, also das schlägt man auf, gibt's in Souffleförmchen, und in den Strudel lässt man das Ei dann gleiten, und das fällt dann in den Strudel runter, und durch den Strudel formt sich's rund und dann steigt's hoch, und dann weiß man, was es ist. Also ob es jetzt wirklich was geworden ist, dann ist es nämlich wunderschön und glatt und transluzent. Und aber fest, und nur beim Aufstechen kommt das Eigelb raus, oder es ist so ein totaler Fetzenfisch, ja, und man kann es einfach gleich wegtun und das neu probieren. Man weiß es nicht, wie es wird.
Konnten Sie den Gedanken loslassen, dass da jetzt eine Jury sitzt und Sie bewertet?
Nee, weil die stand die ganze Zeit hinter einem, oder die liefen durch. Nee, also den Gedanken konnte ich schlecht loslassen. Ich habe es halt dann nur gehofft, man hat 3 Eier dann bei dem Wettbewerb und eins muss was werden. Und beim 3. Versuch ist auch wirklich was geworden, wo ich sehr dankbar bin.
Wie ging der Wettbewerb aus?
Der Wettbewerb ging so aus, dass ich dann endlich die Nachricht bekommen habe, dass ich im Finale jetzt bin. Und es fand ich wahnsinnig toll, und habe dann halt auch wirklich, da habe ich dann angefangen, wie eine Irre zu üben. Weil ich wusste, es gibt ein Mystery Basket, für den kann ich nicht üben. Da muss ich nur einfach gucken, dass ich ruhig bleib. Und es gibt aber dann, der zweite Teil war eine Nachspeise, ein Dessert, das man kochen musste, und zwar war das ein selbsterfundenes.
Wie lief dieser Wettbewerb ab dann?
Das Finale, das war für mich wie ein Thriller, weil es gab ja eben, also die Juroren, die waren ganz hochrangig, die Claire Smith, das ist eine ganz bekannte 3-Sterne-Köchin, eine von 6 Frauen weltweit, und dann war der Chefkoch von Alain Ducasse war da als Juror, und wir waren nur zu 5 dann noch übrig geblieben im Finale, und da gab es einen sogenannten Mystery Basket, wo man einfach irgendwas aus 5 Zutaten, die man genau da gesehen hat, kochen
musste. Im Grunde
musste.
Die Reste im Kühlschrank, und
genau,
jetzt zaubern wir was
raus. Und ich habe halt das erste Mal, da war wirklich jede Minute durchgetaktet von dem Wettbewerb, also da musste man jede Minute nutzen, und ich habe halt wirklich am Anfang hatte ich echt so leider so einen Blackout gehabt und habe da die ganze Zeit irgendwie versucht zu zeichnen, wie ich einen Teller anrichte, obwohl ich überhaupt nicht wusste, was ich mache, und habe mich dann entschieden, die Artischocke, die da eben war, so herrenlos rumlag, die habe ich dann weggelassen, auf einmal habe ich ein Gericht gewusst, dass es Sinn machte, und dann lief's, und das war also alles wunderbar, ich war wie im Flow, und dann standen auf einmal die Claire Smith und der Ducasse Chefkoch neben mir, und ich wollte gerade den Fasan wollte das Brustfilet abschneiden, und dann habe ich anscheinend Wishbone heißt es so auf Englisch. Ich glaube, Schlüsselbeinchen, dieses kleine. Wenn man das nicht richtig rausbekommt oder Knochen drin lässt, dann kann man wahnsinnig schlecht das Brustfilet runterschneiden. Und jedenfalls habe ich an dem Fasan dermaßen abscheulichst rumgemetzgert. Und die standen und standen und standen. Und ich wusste halt die ganze Zeit, komm, geheim, lass es. Ich habe da wirklich in meinem Kopf sind da Stimmen aufgeheult. Irgendwie, was machst du da? Das ist doch.
Sie wollten schon die Flucht ergreifen.
Ich wollte wirklich die Flucht ergreifen. Und habe es aber dann nicht gemacht. Dann gab es noch die Nachspeise, die ich gemacht habe, für die ich dann viel, viel, viel zu wenig Zeit hatte. Und es war wirklich so, dass ich mir dachte, komm, lass, gib auf, geh raus. Ich wusste aber, auf gar keinen Fall kann ich rausgehen. Mir reißt meine Küchenchefin in den Kopf ab.
Die das war so, ist ja auch ein Gesichtsverlust.
Ja, total. Und die hat ja wirklich, ich war wie so, also die hat mich total trainiert für den Wettbewerb, die hat total an mich geglaubt, die hat mir in der Früh noch eine SMS geschickt, sofort anrufen, was dann ist und so. Und ich wusste einfach, ich kann jetzt nicht raus, und habe dann einfach weitergemacht. Und
wie ging es aus?
Ich bin Zweite geworden, was mich wahnsinnig glücklich gemacht hat. Und ich hätte es echt nicht gedacht. Und dann wusste ich, ja, wie schön, das war's dann. Die Küche ist es wirklich für mich.
Sie haben vorher lange als Journalistin gearbeitet. Mhm. Welche Parallelen sehen Sie zwischen Schreiben und Kochen?
Ach, einige. Also, schon mal dieses, die Unendlichkeit, würde ich sagen. Es gibt Unendlich viele Kombinationen, wie man Buchstaben kombinieren kann zu Worten, und Worte kann man in der Unendlichkeit zu Geschichten kombinieren. Und so ist es mit Zutaten. Da kann man unendlich viele Zutaten zu Gerichten kombinieren.
Große Leidenschaft für die Spitzengastronomie, die Verena Lugert relativ spät in ihrem Leben dann ja entdeckt hat, kann man nicht sagen, denn die Entdeckung war schon immer da, aber ihren Traum hat sie damit Ende 30 verwirklicht. Und zwischendrin haben sie 7 Jahre auf Bali und in Hamburg abwechselnd gelebt.
Ja.
Was war das für eine Zeit, wo sie zwei Wohnorte hatten?
Das war wunderschön. Das war wunderschön. Ich war für eine Reportage auf Bali und das war so mit dem Boot durch die Inselwelt von Indonesien, also von Bali über Komodo nach Flores. Und ich fand das so wahnsinnig toll. Also ich mochte Südostasien immer schon so gern, weil ich war da zum ersten Mal in Bali und mir war einfach total klar, ich will da leben in Bali. Und habe dann halt einfach mir gedacht, also eigentlich müsste es gehen, da ich für meine Arbeit ja nur einen Laptop brauche. Ich war freie Journalistin und brauchte wirklich, ja, eigentlich keine anderen Materialien. Und habe aber Hamburg behalten. Ich habe damals auch ein Büro in Hamburg gehabt. Ich habe das alles behalten und war halt immer so 3-4 Monate am Stück in Bali und 3-4 Monate am Stück in Hamburg. Und wenn ich in Hamburg war, habe ich so die Recherchen gemacht für die Reportagen, die halt so in Europa waren. Konnte das auch mitnehmen, diese Recherchen, und dann in Bali schreiben, weil ich Magazinjournalistin bin und ganz oft Sachen nicht sofort gebraucht worden. Das waren ja oft irgendwie Reisemagazine und so. Drum ging das gut. Und wenn ich in Bali war, habe ich halt natürlich auch über den ganzen Raum, also bis Thailand, Borneo und so, habe ich da Reportage geschrieben.
Sie haben Literatur studiert, waren auch in Valencia, in Lissabon haben Sie auch studiert, waren dann anschließend auch in Shanghai und Kuala Lumpur. Mhm. Es gibt so Menschen, die hält es selten lange an einem Ort. Gehören Sie dazu?
Vielleicht, ja. Es kann gut sein. Ich habe immer total Angst, denn ich weiß, ich muss jetzt irgendwie, müsste für einen Herbst oder für einen November irgendeinen Termin machen. Da kriege ich so richtige Beklemmungsgefühle, weil ich nicht weiß, vielleicht ist ja was, vielleicht bin ich ja irgendwo dann. Also ja, es kann schon sein, dass ich dazugehöre zu so nomadischen Menschen.
Wissen Sie, was dieses Reisegehen in Ihnen ausgelöst hat?
Ich weiß es nicht. Ich vielleicht irgendwelche Vorfahren oder so. Ich weiß, keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall so, dass ich mich wahnsinnig interessiere für fremde Länder. Und sogar Länder, in denen ich länger gelebt habe. Also was ist, ich war wirklich ja in all den Ländern ja also immer mindestens ein Jahr. Dass ich trotzdem, dass sie dann auch nicht abgefeiert sind für mich. Ich brauche nur irgendwie in der Buchhandlung stehen und ein Kochbuch anschauen, spanische Küche. Und dann sind dann Bilder von Spanien und vielleicht sogar von Valencia, wo ich ja gelebt habe. Dann löst es so eine Sehnsucht in mir aus. Dann habe ich gedacht, ich muss da unbedingt wieder leben. Und dann kann das ein nächstes Kochbuch sein, irgendwie chinesische Küche. Dann sehne ich mich wieder wahnsinnig nach China. Also ich bin dann, denke mal, wie kann ich es nur unter einen Hut kriegen alles? Und dann will ich aber gleichzeitig wieder irgendwie so ein Nest haben und einen Standort. Also es ist wirklich so, ich will immer alles gleichzeitig. Das ist manchmal ein bisschen kompliziert.
Und es gibt für die Leidenschaft des Kochens gibt's aber tatsächlich auch eine Schuldige.
Ja, genau, für die Kochleidenschaft gibt es wirklich eine Schuldige. Meine Tante, die war eine wahnsinnig tolle Köchin, also Tante mütterlicherseits bei uns daheim. Wir waren 4 Geschwister, 2 Eltern und 2 Großeltern. Wir waren zu 8, haben wir gewohnt. Meine Eltern waren beide berufstätig und wir Kinder waren beide alle vier extrem nah beim Alter beieinander. Also die haben 4 Kinder innerhalb von 2 Jahren bekommen, meine Eltern. Und da hat unsere Oma immer gekocht, egerländerisch, also böhmische Küche, so recht schwere. Und dann meine Tante, wenn wir bei der zu Besuch waren, da hat die immer so diese ganz, ganz, ganz feinen Sachen gekocht mit den feinen Soßen. Und eben überhaupt keine Mehl anschwitzen und so weiter, sondern diese ganz feinen Jus. Und die hat in den 70ern schon nach einem Bocuse-Kochbuch gekocht, wo es bei uns halt irgendwie Zwetschgenknödel gegeben hat oder woanders Toast dabei. Und ich durfte schon so mit 5 Jahren durfte ich da mitmachen bei meiner Tante.
Sie sind mit Ende 30 nach London gegangen, haben eine Ausbildung in der Spitzengastronomie gemacht und haben da zum Teil auch Dinge erledigen müssen, wo man vielleicht vorher sagt, ob ich das jemals machen werde, zum Beispiel einen Schweinskopf zerlegen.
Ja.
Was hat es damit auf sich?
Also der Schweinskopf, das ist gerade absoluter Trend in London, dieses Nose-to-Tail-Eating, dass man eben vom Tier alles verwendet, dass Dinge, die früher Abfall waren, wie die Schweinsfüße oder der Schweinskopf, dass jetzt wirklich, da wird alles verwendet vom Schwein. Wenn es schon sterben soll, dass einfach nichts verschwendet wird, alles verwendet.
Und hat das mit der Kritik auch an der Spitzengastronomie zu tun oder ist das einfach ein Bewusstsein? Was ist das?
Ich glaube, das ist auch so ein Bewusstsein heute. Das geht auch ganz stark also in diese Richtung, obwohl das sich total zu widersprechen scheint. Veganismus und Vegetarismus und so weiter. Und dann eben so diese ganz eher derben Sachen wie Innereien und Schweinskopf. Es ist eher so dieses, dass grundsätzlich ein Bewusstsein dafür da ist, Tierrespekt und so weiter, ob man dann eben sagt, man tötet gar nicht mehr das Schwein, was ja auch absolut lauter ist, oder ob man sagt, wenn das Schwein stirbt, dann soll es wenigstens unter soll es gut gehalten werden und es soll auch wirklich alles verwendet werden und auf gar keinen Fall Abfall.
Und Sie bekamen dann so einen Schweinskopf vor sich gelegt.
Genau.
Und wie mussten Sie vorgehen? Das war wahrscheinlich auch so ein bisschen so eine Probe, hält Sie durch?
Genau, das war so ein bisschen eine Probe. Das war nämlich wirklich dann tatsächlich an meinem ersten richtigen Arbeitstag, als ich dann Angestellte war. Da lagen da schon diese gespaltenen, in zwei Hälften gespaltenen Schweinsköpfe auf dem Pass. Die sind riesengroß, wird man nie denken. Die sind rosarot, die Augen, die gucken einen an, das sind weiße Wimpern und dann grau ist die Hirnmasse, die schwappt da im Schädel.
Wie riecht das?
Das riecht wie, ich habe so ein bisschen wie Innereien. Also so dieses so ganz dumpf, wie so ein Herbstboden. So ein bisschen so nach, ja,
Modrig
und zum, ja, so wie ein bisschen so, ja, so wie so ein Endzeitgeruch. So.
Und da haben Sie dann reingegriffen?
Nee, die musste man erstmal kochen, 3-4 Stunden. Die kamen dann, da werden so die Borsten abgesenkt und dann kommen die in eine Brühe für 3-4 Stunden. Und die ist ein bisschen aromatisiert mit Lorbeer und Sellerie. Und dann kommen sie raus aus der Brühe und dann legt man sich wirklich so einen so auf dem Arm, die sind unheimlich schwer und groß und fängt da eben an, so die Guten ins Tröpfchen und die Schlechten ins Kröpfchen und die Guten ins Zöpfchen. Also man sortiert dann einfach aus, was gewünscht ist. Man nimmt die Backen ab, man nimmt auch von dem Fett unter der Haut, wenn Haut schön ist, nimmt man sie immer, nimmt die Öhrchen und holt alles Fleisch raus, nimmt den Rüssel weg und zieht die Röhren aus dem Rüssel. Man nimmt die Augen raus, schaut ganz arg, dass man das Knorpelchen hinter den Augen erwischt, weil man da auf gar keinen Fall draufbeißen will. Man nimmt die Zähne weg und hat dann irgendwann mal so einen Behälter mit Abfall, und das ist wirklich erstaunlich wenig. Man benutzt nämlich auch Gehirn, man nimmt Fett und so. Und man hat einen Abfall mit wunderschönem Fleischteig, ganz toll. Und man hat so diesen leer geernteten Schädel auf dem Arm liegen.
Beim Lesen Ihres Buchs hatte ich öfter diesen Eindruck im Kopf, da geht's zu wie im OP-Saal.
Ja, stimmt. Es wird auch oft gesagt, also es gibt oft so diesen Vergleich. Ich habe das früher auch nicht verstanden. Bei OP ist sowas Ernstes und Lebensrettendes und Küche ist ja einfach die Küche. Aber es ist tatsächlich so, das muss einfach, ganz viele Leute arbeiten an einer Sache und deswegen müssen die Kommandos klar sein und die Zeiten. Und deswegen gibt es genau einen, der ansagt und einen, der bestimmt. Und alles muss dann wirklich zu einer bestimmten Zeit da sein, weil ein Gericht besteht aus verschiedenen Komponenten und die Komponenten kommen von verschiedenen Stationen. Und die müssen dann wirklich, wenn es heißt, das Lamm in 4, 3, 2, 1, da müssen alle Arme mit dem Komponent kommen.
Daher kommt der Begriff auf den Punkt.
Ja, genau.
Sie haben im Le Cordon Bleu eine Ausbildung gemacht, eine legendäre Kochschule, sind dann in die Spitzengastronomie von Gordon Ramsay und waren jetzt zuletzt auch im Fat Duck westlich von London, was auch den Titel Bestes Restaurant der Welt schon hatte. Gab es da noch Bauchschmerzen, als Sie dahin sind, oder sind Sie selbstbewusst reingetrabt?
Ach doch, ich habe natürlich wieder mal Angst gehabt, aber das ist glaube ich, immer so. Also ich habe immer, wenn ich was Neues mache, immer wieder furchtbar Angst.
Vielleicht gehört der Zweifel auch dazu.
Vielleicht gehört das dazu, genau. Ich war ja, ich habe eine Stage gemacht, so heißen diese, also Praktikum ist nicht ganz richtig. Das ist so das, was die Köche, wenn sie fertig waren, sind, das, was sie dann so an Lehr- und Wanderjahren machen, dass sie dann immer so ein paar Monate bei irgendeinem Spitzenkoch mal einfach, ja, hospitieren. Und ich
Erfahrung sammeln.
Genau, Erfahrung sammeln und einfach wirklich so in die ganz verschiedenen Küchen auf einem absoluten Spitzenniveau da reingucken und was einfach auf der Welt so los ist. Und ich war da in der Experimental Kitchen vom Fat Duck. Das leistet sich der Heston Blumenthal. Das ist dem das Fat Duck gehört, der das alles erfunden hat, die ganze Küche. Und diese Experimental Kitchen, die war natürlich also vollkommen verrückt und interessant, was ich da...
Was war das Verrückteste, was Sie da ausprobiert haben?
Ach, das war wirklich wie so eine Art, natürlich hatten wir eine Patisserie, Experimentierküche und ein Labor, aber bei uns wurde mit virtueller Realität experimentiert. Parfümeure aus Genf haben irgendwie Duftstruktur aus Molekülen vom Waldboden nachgemacht und wir hatten einen Drucker, der hat Gelee-Sphären gedruckt hat und alles, also wirklich total verrückt. Das war so Daniel Düsentrieb trifft Willy Wonka in der Schokoladenfabrik. Also wirklich so alles.
Ja, da wird das Experimentieren wirklich groß geschrieben. Ja. Sie sind viel in der Welt unterwegs. Gibt es gerade so einen Ort, wo das Kochen so ganz neu entdeckt wird?
Ja, Peru. Da ist gerade ganz, ganz viel los in Peru. Und es gibt auch immer mehr peruanische Restaurants auf der Welt. Das ist so eine ganz... Das ist eine Küche, die ganz, ganz stark im Kommen ist.
Also, ich habe da nur Meerschweinchen im Kopf.
Meerschweinchen gibt's. Das ist auch tatsächlich wirklich was typisch Peruanisches, aber das ist so diese Streetfood. Aber das eigentlich, was ist eben diese neue peruanische Küche, die einfach gerade wirklich auch die Sterneküche erobert. Es gibt in London auch ein Sterne-Restaurant, ein peruanisches. Das ist dieses dieser Mix, dieser total interessante. Es gab vor 150 Jahren ganz viele japanische Einwanderer. Und die haben so diese Sushi-Idee mitgebracht, roher Fisch. Und das gibt's ja sowieso, aber grundsätzlich in Südamerika, dass man einfach rohen Fisch mariniert. Und dann gibt's immer im Amazonas gibt's so besondere Knollen und Früchte und unendlich viele verschiedene Kartoffelsorten, lila Kartoffel, rosa Kartoffel. Und da wird einfach jetzt gerade ganz viel experimentiert. Das ist sehr gesund und schmeckt sehr gut und ist sehr, sehr fein.
Wo zieht es Sie dann als nächstes hin?
Wahrscheinlich nach Bali, da ist auch so ein ganz toller Koch.
Da waren Sie ja schon eine ganze Zeit.
In Bali, genau, ich habe in Bali gelebt, ja.
Gibt es dann da Orte, wo Sie gesagt haben, da komme ich wieder, wenn ich meine Ausbildung fertig habe?
Restaurants oder überhaupt Orte?
Ja, Restaurants, weil Sie dann eben die Leidenschaft fürs Kochen auch umsetzen konnten.
Ja, ich habe ja im Süden gelebt damals, wo ich in Bali war, aber war jetzt auch gerade im Januar für eine Reportage in Bali und war da in Ubud. Und das ist wunderschön und in Ubud sind auch die besten Restaurants von Bali.
Dann eben.
Es sind zwei Restaurants und beide sind auch ehemalige Le Cordon Bleu Schüler.
Da treffen sich dann alle wieder irgendwann.
Genau.
Dann Ihnen alles Gute. Danke für den Besuch in SRNs Leute.
Vielen herzlichen Dank.
Verena Lugert.
Eins gehört.